Ja, bevor ich starte, fasse ich mal kurz zusammen, weil es sind ja einige wieder neu da, einige haben mal gefehlt zwischendurch. Die Grundidee ist eigentlich, wie funktionieren wir in Gemeinde, was ist eigentlich Ziel von Gemeinde und wo stehen wir? Der Anfang war eigentlich, ganz im tiefsten Innern haben wir Menschen etwas. Ich war jetzt beim Dr. Beck. Da muss ich auch ab und zu mal hin. Und wollte eigentlich ganz was anderes. Da sagte er, ich habe heute noch keine gute Tat getan. Weißt du was, komm mal her, guck mal, hopp, hopp, wie er so ist, schnell, hopp, hopp, du hast doch hier eine Warze am Auge, die machen wir jetzt weg. Mach ich dir, ich muss eine gute Tat tun. Dann habe ich ihm dann darauf gesagt, dass es nicht mit guten Taten alleine geht, aber das ist eine andere, dass es eigentlich tiefer geht. Und dann habe ich mir so überlegt, wir Menschen haben doch in uns drin irgendetwas, das uns unser Aussehen nicht gefällt. Jetzt meine kleinen Enkel, jetzt lasse ich mir mal die Haare lang wachsen. Der will sich verändern. Dann auf einmal, das ist doch wieder abschneiden. Wir auch, jetzt kommen die grauen Zähne. Bei mir ist das hier, da vorne passt es nicht so richtig, dass wir gern. Wir haben alle irgendetwas in uns, das, was wir gerne verändern wollen. Wir sind, wenn man es so nimmt, nicht zufrieden. Wenn man ganz, ganz tief reingeht, irgendwo, wieso färben wir uns sonst die Haare, wieso tätowieren wir uns sonst, wieso verzieren wir uns mit Piercings, jetzt mal ganz das Allgemeine, oder warum machen wir das und jenes so? Und genauso ist es auch in jedem Menschen ganz, ganz tief drin, eine Sehnsucht nach etwas Höherem. Das sieht man in allen Völkern. Jeder Mensch hat ein Suchen nach irgendetwas Höherem. Wir, Abendland, haben halt eben unsere christliche Religion, andere haben den Islam, haben alles Mögliche auf der ganzen Welt, haben wir ja alle drüber gesprochen. Wir haben halt eben, ich sag mal, unsere Generation und die Generationen davor dafür gesorgt, dass es diesen Gott als Oberbegriff nicht mehr gibt. Gott ist tot, es gibt die Evolution, es hat sich alles selbst entwickelt, der menschliche Intelligenz hat alles geschaffen, ob es Literatur ist, ob es sonst irgendwelche Dinge sind, alles ist menschlichen Ursprungs. Hat sich alles entwickelt, ist alles da. Und damit, mit dieser Lehre, mit dieser, ich sag bewusst, Theorie, weil es eine ist, hat man der Generation jetzt und davor Gott genommen. Und wer soll ihnen Gott wiedergeben? Wer soll ihnen diese innere Sehnsucht befriedigen, außer wir? Und dafür sind wir auf dieser Erde hier. Dann hat man hier die Stühle mit den Schildern. Ich habe sie noch. Der erste Stuhl, das war ungläubig, Trennung von Gott. Wer da drauf sitzt, der sollte dringend über sein Leben nachdenken. Dann gibt es den nächsten Stuhl, gläubig, erlöst. Ich hoffe, dass das alle sind, die hier in diesem Raum sitzen. Wenn nicht, wir können nachher noch drüber reden. Dann ist der nächste Stuhl, Gemeindemitglied sind wir dann, Heiligung. Wir setzen alles daran, in dieser Gemeinde überall aktiv zu sein. Und wir sind eigentlich schon froh, wenn wir irgendjemand mit hier in diesen Raum reinbringen, Fremdes, der sich dann hierher setzt und dann ist aber auch fertig. Dann muss der das machen oder die oder das. Aber ist das eigentlich unsere Aufgabe? Sicher ist Gemeinde unsere Aufgabe. Wir wollen auch nichts ändern. Wir wollen das alles so beibehalten. Wir wollen das auch so weitermachen. Das ist wunderbar, wie wir das machen und was für eine Gemeinde wir haben. Aber da gibt es noch etwas, das heißt Menschenfischer. Und wie werde ich Menschenfischer? Das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, das haben wir als Christen und auch als Gemeinden so ein kleines bisschen verlernt. habe gesagt, meine Zahlen sind immer da 51,1. 51 Wochen sind wir Gemeinde und eine Woche machen wir Evangelisation. Und dann haben wir wieder alles gemacht, dann machen wir wieder 51 Wochen Planung, Vorbereitung auf diese eine Woche. Oder 167,1. 167 Stunden bin ich und eine Stunde ist Gemeinde. Ziehen wir 8 Stunden Schlaf ab noch und alles, aber wir haben doch viel mehr Zeit. Was ist in dieser anderen Zeit? Warum reden wir nicht mehr über unseren Glauben in unserem Alltagsleben? Warum sind wir nicht mehr begeistert von unserem Leben, unserem Glauben? Wenn ich in Urlaub war, da kann ich doch was erzählen. Frag mal der Markus, der war mit mir in Paraguay. Heute noch fängt er an zu sprudeln. Das war ein Erlebnis für ihn. Ich war jetzt zum 4. Mal da. Für mich ist das jetzt schon wieder, ja, ich kenne das. Ja. Aber so ist das in unserem ganz normalen Leben. Dann haben wir das vorige Mal uns angeschaut, wie man so Themen angeht. Stille Zeit. Oder Zeit der Stille. Wie mache ich das? Wie verhält sich das? Wie ist das in meinem Leben? Oder habe ich überhaupt den richtigen Blick für stille Zeit? Stille Zeit ist, ich stehle da Gott keine Zeit. Ich nehme mir Zeit für Gott. Gott hat immer Zeit. 24 Stunden, er ist immer da. Ich nehme mir Zeit für Gott. Und in dem Moment ist alles andere unwichtig. Ich gehe zum König. Ich gehe zu meinem Herrn. Und da ist der Beruf, der Alltag, die Kinder, das Wäschewaschen, das Kochen, alles unwichtig. Das hat sich alles darunter unterzuordnen. Weil das ist die Frage, liebe ich meinen Herrn oder liebe ich ihn nicht? Und wenn ich jemand liebe, denkt nochmal so an die erste Beziehung, den Partner das erste Mal. Da wurde doch alles beiseite geschoben. Da hatte man doch alles, wie schnell hatte man da den Weg gekehrt, um schnell wieder wegzukommen. Ja? Oder Sachen aufgeräumt. Zack, zack, nur, ich will jetzt zu meinem Liebsten. Und wie ist das in meinem Glaubensleben? Mache ich das so einfach mal so nebenher? Oder feste Zeiten und dann habe ich keine Zeit und dann wird es zur Qual. Oder auch ganze Kapitel lesen und dann auf Wiedersehen. Wie verbringe ich meine stille Zeit? Welche Anforderungen habe ich an stille Zeit? Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ich jetzt stille Zeit mache, dann muss ich auch Gottes Wort verinnerlichen. Im Psalm 119, Vers 11 steht, in meinem ganzen Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Jetzt habe ich die Woche gefragt, was ist verinnerlichen? Boah, prima, im Internet, was ist verinnerlichen? Es gibt ganz profane Dinge, die wir verinnerlichen. Die haben wir einfach drauf. Zum Beispiel mit Messer und Gabel essen. Sagt kein Mensch, dass man das muss. Man kann auch mit den Händen essen, mit allem Matschen und tun. Aber das haben wir schon als Kinder gelernt gekriegt, wenn man 3 Jahre ist oder so. Du nimmst jetzt Messer, Gabel und dann wird auch noch gesagt, das nimmt man in die rechte Hand und das in die linke Hand. Und wenn ich heute das Besteck nehme, okay, manchmal nehme ich es auch anders, aber das liegt am Alter. Normal haben wir das verinnerlicht. Oder es hat lange, 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 lange bei mir gedauert und es klappt immer noch nicht ganz hundertprozentig. Das ist das Anschnallen im Auto. Manche Leute haben das hundertprozentig verinnerlicht. Die setzen sich ins Auto und der erste Griff ist nach da, rüber, rein. Sonst geht der Schlüssel nicht rum. Manche Leute brauchen da 5 Minuten für. Könnte ich wahnsinnig werden. Da steigen die ein und fahren nicht los. Aber egal. Das ist verinnerlicht. Das habe ich in meinem Kopf drin. Das mache ich so. Und genauso gibt es auch Dinge, die wir glaubensmäßig verinnerlicht haben. Und da muss ich dann wieder differenzieren. Ist es reine Erziehung? Als Kind schon. Ganz klein. Kriegt man gesagt, du darfst nicht lügen. Sag die Wahrheit. Und dann wird dann gebohrt. Was ist die Wahrheit? Und Kinder dürfen nicht lügen. Ich denke, das haben wir alle verinnerlicht. Wenn wir christlich erzogen sind, hat man das einfach gelernt. Aber habe ich es anerzogen? Oberflächlich verinnerlicht, weil ich es einfach so mache? Oder ist es mein Lebensstil? Ist es zu meinem Lebensstil geworden? Oder mache ich es einfach nur so, weil es macht man halt eben so. Das ist so gesagt worden von Anfang an. Und ich will einfach, dass wir stark werden in unserem Glauben. Richtig stark. Dass wir wieder einen Boden unter den Füßen kriegen und dass wir auch da wieder darüber reden können. Weil wir haben meistens Angst, weil dann hochtheologische Fragen kommen. Gut, wenn jemand bekehrt ist und hat dann diese Fragen, wie die Dini am Anfang kam. Wie ist das mit der Dreieinigkeit? Das habe ich nicht kapiert. Okay. Dann kam mein Schwiegersohn. Wie ist das dann mit dem Heiligen Geist? Da habe ich gesagt, Micha, du bist nicht bekehrt. Was soll ich dir vom Heiligen Geist erzählen? Das funktioniert nicht. Sag ich, du musst erst anerkennen, dass es einen Gott gibt, dass du ein Sünder bist, dass du eine Errettung brauchst. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist, dann können wir über den Heiligen Geist reden. Sag ich, bis dahin rede ich nicht mit dir über den Heiligen Geist. Sag ich, du hast ihn nicht, du kriegst ihn erst, wenn du dich bekehrst. Wir haben manchmal Angst, über Themen zu reden und die auseinanderzusetzen und die jemand zu erklären, was es überhaupt nicht zu erklären gibt. Es funktioniert nicht, weil er es nicht versteht. Und deswegen wieder zurück. Wir müssen das Evangelium verkündigen. Und dann macht es auch bei den meisten Leuten klack, 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 dann führt der Heilige Geist, wenn sie ins Wort reinkommen. Dann merken sie, das darf ich nicht mehr, das soll ich nicht mehr tun, das und das. Aber vorher das alles zu klären, kann man, aber ich finde das nicht auf den sinnvollen Weg. Und wir? Was ist denn oft so unser Eindruck? Geht das nicht auch mal so, dass wir denken, ich bin ein hoffnungsloser Fall? Ich bin eigentlich zu nichts zu gebrauchen? Oder ich bin nicht gut genug? Haben wir nicht manchmal solche Gedanken? Aber die Wahrheit, die steht doch in Gottes Wort. Da steht doch drin, wer wir sind. Epheser 2, Vers 5. Ich habe ein neues Leben durch Christi. Und wenn mich einer auf mein altes Leben anspricht, dann kann ich sagen, okay, ja, aber ich habe ein neues Leben. Oder in 2. Korinther 5, Vers 14, ich bin ein neuer Mensch in Christi. Ich bin von Gott freigesprochen durch Jesus Christus. Was klagst du mich an? Ich bin freigesprochen. Meistens haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn uns irgendjemand etwas sagt. Wenn wir dann einen Fehler gemacht haben, irgendwo. Mir geht das jedenfalls so. Aber ich bin freigesprochen durch Jesus Christus. Ich darf noch Fehler machen. Und ich mache noch Fehler. Garantiert. Aber ich kann dem anderen doch dadurch sagen, okay, das war ein Fehler. Da habe ich das und das und das gemacht. Ich bin auch noch ein ganz normaler Mensch. Aber ich habe jemanden, der mir das vergibt. Und ihn dann vielleicht auch beten, kannst du mir das vergeben? Ist das möglich? Nicht einfach sagen, oh, Verzeihung, Entschuldigung, ja, und wie wir das im ganz normalen Leben eigentlich machen. Was ist unsere Wurzel? Was ist unsere Tiefe? Weil der Geist Gottes in mir ist stärker als der Geist der Welt. 1. Johannes 4, Vers 4. Und nicht lebe ich durch mich, sondern Christus in mir. Boah. Ja, das ist immer so ein ganz heiliger Spruch. Christus wohnt in mir. Aber da kommen wir noch zu. Ja, ich weiß es. Galater 2, Vers 20 war das. Und dann Römer 17 oder Epheser 2, Vers 4 oder Korinther 3, Vers 12. Ganz einfacher Satz. Ich bin von Gott geliebt. Gott liebt mich. Was will ich denn noch mehr, wenn ich mir die Schöpfung anschaue und sehe diesen gigantischen Gott? Der liebt mich. Also was Höheres gibt es einfach nicht. Und ich kann alles tun durch Jesus Christus. Philipper 4, Vers 13. Ich bin Gottes Werk durch Christus geschaffen, um Gutes zu tun. Und ich kann alles überwinden durch den, der mich liebt. Römer 8, Vers 37. Das sind alles schöne Bibelverse, die kennen wir alle auswendig. Aber wie gehe ich damit so in meinem ganz privaten, persönlichen Leben um? Wie setze ich das eigentlich um? Wenn wir als Vorstand von WDL uns treffen, dann fangen wir jede Sitzung damit an, dass wir uns gegenseitig erzählen, wie es uns im Glauben im Moment geht. Ganz ehrlich. Bevor wir irgendetwas entscheiden, bevor wir über irgendetwas diskutieren, geben wir uns gegenseitig Zeugnis, wie geht es dir im Moment mit deinem Glauben. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, dass wir uns gegenseitig wieder unterhalten und darüber wirklich ausfragen, wie geht's eigentlich deiner Seele? Wie geht dir stand? Der macht die Struß schon wochenlang. Du kimmst doch überhaupt nicht auf die Struß. Wie kimmst du da du hin? Ja. Ganz normale Gespräche. Also du warst in Urlaub. Wie war's denn da? Wunderbar, schön. Und wie ging's deiner Seele im Urlaub? Ich habe das noch niemand gefragt. Aber es wäre doch mal eine schöne Frage. Hatte die auch Urlaub? Hat die sich auch erholt? Geht's dir jetzt besser? Oder hast du auch Urlaub von Gott gemacht? Das ist jetzt ein bisschen spitz, ein bisschen überzogen. Aber darum geht's doch. Es geht auch um unseren Glauben. Und wie verinnerliche ich etwas? Das ist schon eine herausfordernde Frage. In Esra 7, Vers 10 lesen wir: Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzungen und Recht zu lehren. Esra war ein Schriftgelehrter und ja, er hat halt eben Gottes Gesetz gelehrt. Und er sah das auch ganz klar als seine Aufgabe an, die Leute in Gottes Wort zu unterweisen. Aber bevor er das getan hat, sind in Esras Leben ganz wichtige Merkmale zu erkennen, die beispielhaft für uns sind. Der Esra fasste einen Herzensentschluss und er konzentrierte sich auf das, was ihm Gott durch sein Wort sagte. Ich habe da mal 4 Punkte aus diesem Vers so ein bisschen rausgeholt. Wir sollen die Heilige Schrift mit dem Herzen lesen. In Daniel steht geschrieben, dass er sein Herz darauf richtete. Verständnis zu erlangen über das, was Gott wollte. Daniel 10, Vers 12. Das Wort Gottes richtet sich nicht an unseren Verstand. Wir gebrauchen den Verstand, um zu lesen. Das ist ganz klar. Sondern es geht um unser Herz. Das Herz fällt die Entscheidung. Was uns wichtig ist und worauf wir unser Interesse legen können. Doch, das ist immer schwierig. Der Verstand und das Herz, das ist so ein wichtiges Kampfgebiet. Jedenfalls bei mir. Meinem Verstand nach würde ich nicht hier stehen. Mein Verstand hat mir immer gesagt, du bist ein praktischer Mensch. Du bist geboren, um praktische Arbeiten zu machen und nicht zum Unterrichten oder Lehren oder irgendetwas. Und es fällt schon schwer, wenn man merkt, dass man praktisch nicht mehr kann. Dass der Körper nicht mehr so will, diese Leistung nicht mehr bringen kann. Ich habe gestern zum Beispiel Grills gebaut mit dem Mike zusammen und gestern Abend um 6 habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt fahre ich nach Hause. Früher hätte ich gesagt, so die bauen wir jetzt noch fertig. Jetzt bin ich die nächste Woche nicht da, jetzt dauert das eine Woche, alles in Ordnung. Früher hätte ich das durchgebissen, jetzt überhaupt nichts gegeben. Ja. Und ich bin ja nur um 10:30 dahin gefahren, bin um 12 wieder nach Hause gefahren und war dann um 3:30 wieder da bis um 6. Also es war jetzt kein, der Mike hat da von dem Morgen bis der Abend durchgemacht. Ist ja auch noch ein bisschen jünger. Früher hätte ich morgens um 6 angefangen, dann wäre ich um 12 mittags fertig gewesen, hätte ich noch was anderes gemacht. Das geht nicht mehr. Jetzt könnte man darüber sauer sein. Könnte man darüber, ja, mit Gott einen Streit anfangen. Aber ich bin dankbar, dass das so ist. Ich habe viel mehr Zeit, mir Gedanken zu machen. Viel mehr Ruhe, die ich nie sonst in meinem ganzen Leben hatte. Um Dinge in meinem Kopf zu bewegen. Wie lange habe ich diese Artikel in meinem Kopf bewegt? Wochenlang. Vor 2 Jahren haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann das geschehen, wie kann das passieren? Der zweite Punkt. Wir sollten Gottes Wort erforschen. Die Bibel ist ein so einzigartiges, erstaunliches und tiefgründiges Buch, dass es nicht reicht, sie zu lesen. Erforschen ist mehr. Erforschen ist, ich will etwas. Erforschen ist graben. Es geht einfach darum, dass wir die Texte wiederholt lesen und im Gebet darüber nachdenken. Es kommt einfach darauf an, dass wir Gottes Wort verinnerlichen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Und drittens, es ist wichtig, dass wir Gottes Wort praktizieren. Der Volksmund sagt, was man isst, isst man. Ja. Und wenn wir Gottes Wort verinnerlichen, dann wird es Wirkung auf unser tägliches Leben haben. Der Jakobus spricht davon, dass wir nicht allein Hörer des Wortes sein sollen, sondern Täter. Wenn der Jakobus das so schreibt, dann hat der recht. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Damals konnten nämlich nicht so viele Leute lesen. Deswegen gab es da mehr Hörer wie Leser. Und man hat von Hören gesprochen, eher wie vom Lesen. Dass wir nicht allein Leser des Wortes sein sollen, sondern Täter. Das passt besser in unsere Zeit. Lesen mache ich selbst. Hörer, da kann ich auch einem anderen zuhören, da bin ich passiv. Und hier bin ich aktiv. Ich möchte einfach das Aktive herausstellen, anstatt das Passive. dann schreibt der Jakobus weiter, dass wir nicht allein Leser des Wortes sein sollen, sondern Täter. Wer nur hört und nicht entsprechend lebt, was macht er? Schläft ruhig. Der betrügt sich selbst. Wenn ich etwas lese und es verstehe und nicht tue, dann betrüge ich mich selbst. Das ist die größte Lüge, die überall auf der ganzen Welt herrscht. Das ist, wo wir uns selbst belügen, wo wir uns selbst schön lügen, dass wir doch gut sind, dass wir doch schon alles gemacht haben, dass wir doch genug Zeit eingefordert haben, dass wir doch genug gemacht haben mit allem. Da kommt eigentlich der nächste Gedanke, jetzt mir ganz spontan, mit Gott kann man keine Geschäfte machen. Selbst wenn du dich 24 Stunden mit ihm und seinem Wort beschäftigst, hast du nicht das Recht, dass am nächsten Tag die Sonne scheint und du dich in Ruhe hinlegen kannst. Es geht um dich und nicht um Gott. Gott ist vollkommen. Gott ändert sich nicht. Gott ist derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht um mich. Er hat Zeit. Ich muss mir Zeit nehmen. Nicht für mich, für ihn. Und dann der vierte Punkt, wir dürfen das Gelernte freudig mit anderen teilen. Das, ja, kann man überall tun, in der Familie, im Freundeskreis, hier in der Gemeinde. Aber es geht noch weiter, noch tiefer, noch praktischer. Ich habe das letzte Mal schon vorgegriffen für dieses Mal mit diesem Kaugummi. Habe gefragt, was ist der Unterschied zwischen Kaugummi und Brot? Wenn ich Kaugummi kaue und wenn ich Brot kaue. Was ist der Unterschied? Kaugummi ist künstlich, Kaugummi entfaltet sofort seinen Geschmack und je länger ich es kaue, desto flacher wird es. Irgendwann spucke ich es aus, weil es keinen Geschmack mehr hat. Bei Brot ist es genau umgekehrt. Ich Brot kaue, die Flüssigkeit kommt, werden die Knospen, die Gefühlsknospen, dem Nerven im Mund angeregt und das Brot schmeckt immer intensiver. Übrigens habe ich jetzt auch die Gewürze gefunden, das ist Salbei und Melisse, da ist das genauso, da schmeckt erst nur grün und dann kommt, je mehr ich da drauf rumkaue, immer mehr der Geschmack. Und genauso ist das mit Gottes Wort. Wenn ich das nur einmal lese, ich sage jetzt einfach mal, dann ist das wie Kaugummi. Josua stand zum Beispiel vor einer unheimlichen Herausforderung. Er sollte die Nachfolge von Mose antreten. Und dann sagte Gott zu ihm in Josua 1, Vers 8, sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach und damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist, dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Gott fordert Josua auf, seine Weisungen ständig zu wiederholen, ständig vor Augen zu haben. Und das wird es sein Tun prägen. Und wenn wir dadurch geprägt sind, dann ist die Auswirkung daraus. Was ist die Auswirkung, wenn ich von Gott geprägt werde? Erfolg. Nicht wirtschaftlich, nicht materiell. Ich werde in meinem Glaubensleben Erfolg haben. Ich werde wachsen. Ich werde mich ändern. Und wenn ich Erfolg habe, das befriedigt doch. Erfolg braucht der Mensch. Das ist genauso ein inneres Synonym, wie ich es am Anfang gesagt habe, mit diesem Glauben, nach diesem Suchen nach einem Höheren, genauso mit dieser Unzufriedenheit. Und genauso ist jeder Mensch darauf aus, im ganz, 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 ganz Innersten auf Erfolg. Er will irgendwas, er will eine Achtung. Und selbst wenn man Leute fragt, die im Straßengraben leben, die wirklich schon alles aufgegeben haben und man kommt länger mit ihnen in Gespräch und kümmert sich um sie und macht sie, sie wollen es verbessern, sie wollen einen Erfolg. Und wenn sie nur eine warme Nacht haben wollen, nur ein warmes Essen, ist alles schon Erfolg, ist alles schon besser wie das, was jetzt ist. Das ist auch gut so, dass wir das haben. Das treibt die Wirtschaft an, das treibt unser Leben an, das treibt die Entwicklung an. Das ist von Gott prima in uns hineingesetzt. Das ist nichts Negatives. Sonst wären wir jetzt noch irgendwo hier ohne Mikrofon und ich hätte vielleicht noch einen Fellmantel an. Ja, das ist das Streben des Menschen nach Erfolg und es breitet sich immer mehr aus. Das ist auch nicht aufzuhalten. Und ein Leben gelingt, wenn wir uns am Wort Gottes ausrichten. Wenn Gottes Wort unser Leben prägt, dann wirkt sich das positiv aus. Der Jesus vergleicht es mit einer Frucht. In Johannes 15 sagt er sinngemäß: Wenn mein Wort in euch bleibt und ihr danach lebt, werdet ihr Frucht bringen. Wenn ein Baum Frucht bringt, dann ist das ein Erfolg von diesem Baum. Wenn er keine Frucht bringt, wird er irgendwann umgesägt. Ja, mit diesem Wort Erfolg sehen wir meistens nur eine Perspektive, aber die kann man auch ganz facettenreich sehen und ganz vielfältig. Aber wie mache ich das denn? Gottes Wort den ganzen Tag lang bewegen und sogar nachts darüber nachdenken. Meistens denken wir nur 10, wenn es hochkommt, 20 Minuten am Tag. Aber ist das was verinnerlichen? Ist das wirklich etwas in mich aufnehmen? Wenn ich sehe, zum Beispiel an diesen Alten in der Bibel, Abraham oder so, dass als sie das Wort aufnahmen und verinnerlichten, als sie das taten, da wurden sie geprägt davon und haben sich verändert. Und das Ergebnis ist, wenn ich das in der Bibel so sehe, das ist ganz einfach. Gottes Wort wirkt. Ich hätte mal da so eine Idee. Wir lesen mal zum Schluss von einer Mittwochsabends-Betrachtungsstunde einen Bibeltext. Irgendwas, 10 Verse, 15 Verse, irgendwie. Und dann geben wir mal eine Hausaufgabe. Jeder Einzelne macht sich mal Gedanken über diesen Text. Eigentlich sollten wir das ja alle, aber wir machen das ja alle nicht. Ich mache das auch meistens nur immer noch mal kurz vorher oder manchmal mache ich natürlich auch länger. Und dann uns darüber Notizen machen, diesen Text mal analysieren, diesen Text mal richtig anschauen. Was sagt er mir? Notizen machen und dann einfach in 14 Tagen mal über diesen Text reden, was er persönlich mit einem gemacht hat. Wie mache ich das dann eigentlich? Soll ich nun jeden Tag denselben Bibeltext lesen und das 2 Wochen lang? Wird das eigentlich nicht langweilig mit der Zeit? Oder ist es nicht vielleicht komisch? Immer dasselbe? Immer das Gleiche? Wie ist das eigentlich mit einem Liebesbrief? Oh wei, meine sind, glaube ich, alle irgendwo schon vergilbt. Hat man den einmal gelesen oder zweimal oder was ist damit? Wir hatten den Halver, habe ich mal einen Schrank gebaut. Ganz einfach. Mit Klappen davor, wie so ein Adventskalender. Da durfte sich jeder ein Fach aussuchen und durfte da entweder seinen Namen draufschreiben oder ein Bild draufmalen oder irgendetwas, das man wusste. Das ist sein Fach. Und die anderen durften in diese Fächer, anonym oder nicht anonym, dem anderen Briefchen reinlegen oder irgendetwas. Wie war das so schön, wenn man dann aufgemacht hat und da lag ein Zettel drin und jemand hatte was ganz Liebes geschrieben. Da lag noch ein Gummibärchen obendrauf. Ich habe diese Zettel noch alle zu Hause in meiner Bibel in einer liegen und ab und zu lese ich die. Das ist sowas Feines. Und genauso ist das mit Bibelversen, mit Dingen aus der Bibel. Sie verinnerlichen, sie wirklich bearbeiten, das ist etwas. Und nicht alle 5, 6 Jahre einmal, dann weiß ich nicht mehr den Anfang. Wenn ich die Bibel, sicher soll man die Bibel einmal durchlesen, um den Zusammenhang zu wissen, um Zusammenhänge zu kennen, man kann das auch tun. Aber da lese ich nur. Wenn ich 4 Kapitel am Tag lese, schaffe ich es nicht, in den nächsten 23 Stunden das alles durchzukauen und zu behalten. Das funktioniert nicht. Ich kann das machen. Ich habe auch die Bibel durchgelesen. Ich will ja wissen, was da drin steht. Aber das hat mich nicht geprägt. Das habe ich auch nicht verinnerlicht. Was ich verinnerlicht habe, das sind zum Beispiel Dinge aus der Sonntagsschule. Daniel in der Löwengrube. Oder was fällt euch ein? Sonntagsschule. David und Goliath. Weiß jeder. Kennt jeder diese Geschichte? Das haben wir verinnerlicht. Das brauchen wir nur zu sagen und schon haben wir ein Bild vor uns. Schon ist es real. Und so sollen wir auch Dinge, die unser Leben prägen, verinnerlichen. Nicht nur diese Geschichten. Obwohl diese Geschichten unheimlichen Tiefgang haben. Und es kommt darauf an, wie man einen Bibeltext liest. Wenn ich am ersten Tag schon alles weiß, was dieser Bibeltext bedeutet, dann werde ich am nächsten Tag nichts Neues mehr entdecken. Und so lesen viele ihre Bibel. Vor allen Dingen die langjährigen Bibelleser und Predigteur. Sie schlagen den Text auf und erinnern sich sofort an Auslegungen, an Predigten, an Gedanken, an Bibellesehilfen und so weiter. Aber wenn wir uns immer nur das in Erinnerung rufen, was wir schon aus diesem Bibeltext heraus kennen, dann kann er nicht mehr zu uns reden. Es geht hier um eine Grundhaltung gegenüber der Bibel. Wir sind nicht die Wissenden. Ausrufezeichen, nochmal ein Ausrufezeichen. Wir sind nicht die Wissenden. Wir sind die Fragenden. Weil oft weiß ich schon diesen Text. Gott kann nicht zu uns reden, wenn wir alles schon wissen. Lass uns doch wieder mal neugierig und fragend an Texte herangehen. Wertneutral. Ihn lesen. und alles andere mal ausradieren. Dann kann Gott uns durch einen Text wieder ansprechen. Wenn ich immer nur sage, ich weiß, wie das zu verstehen ist, dann stehe ich irgendwo auf dem falschen Platz. Dann stelle ich mich über die Bibel. Aber wir stehen darunter. Wenn ich über der Bibel stehe, stelle ich mich über Gott. Denn dann darf Gott nur das zu mir sagen, was ich eigentlich schon weiß. Und dann ist es nicht mehr neu. Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe und das niedergeschrieben habe, kann es euch zeigen, da steht Ofenhaus drauf, ich habe es ausgedruckt, da war ich eigentlich über mich selbst erstaunt. Wie oft mache ich das auch? Den Bibelvers, den kenne ich. Ah, da hat der drüber gesprochen, und da kann ich das machen, und dann kann ich das. Heinz, nichts für ungut. Wie am Mittwochabend diese Auslegung, ich hatte dieselben Gedanken, dass er erst mit seinem Vater nach Haran gehen musste, dass der Vater den alten Ballast liegen lassen musste, dass er dann erst ins neue Land gehen musste. Okay, das habe ich auch irgendwo mal in einer Auslegung gehört und mitgenommen. Es ist natürlich auch mit diesen alten Texten sehr, sehr schwierig, da wirklich was ganz Persönliches rauszuholen. Da gibt es ja nur 2, 3 Verse, die wirklich persönlich, das andere ist halt eben Geschichte. Das ist halt eben so. Aber was sagt dieser Bibeltext mir? Also wenn ich mir einen Bibeltext anschaue, dann wünsche ich mir manchmal, dass all das, was ich gelesen, gehört oder gesehen habe, vergesse. Dass ich wieder eine suchende und erwartende Haltung einnehme. Ich stelle mir manchmal vor, dass ich diesen Bibeltext jetzt so lesen will, als wenn ich ihn zum ersten Mal lese. Weil wie soll Gott zu mir reden, wenn ich schon alles weiß? Ich habe es schon mal gesagt. Aber nur so kann ich mich öffnen Gott gegenüber. Und dann stelle ich mir Fragen oder stelle Fragen an den Text. Und auch hier geht es wieder um eine Grundhaltung. Wir wollen immer gerne antworten. Aber hinterfragen wir doch mal Selbstständiges oder Selbstverständliches. Warum ist das so? Warum hat Jesus das so gemacht und nicht anders? Ich stelle herausfordernde und provozierende Fragen. Und damit gehe ich nicht respektlos mit Gottes Wort um. Ich will es nur verstehen. Und das ist auch nur ein Tipp zum Bibelkauen. Neugierig lesen, fragend lesen und wie beim ersten Mal. Jetzt kommt noch ein Tipp. Wir lesen die Bibel laut. Hä? Laut lesen. Wieso laut lesen? Bis vor 200 Jahren wurde eigentlich nur laut gelesen. Danach hat man leise gelesen. Wenn ich leise lese, lese ich schneller. Wenn ich laut lese, lese ich langsamer. Und wenn ich laut lese, mache ich 2 Dinge auf einmal. Das können sogar Männer. Ich kann lesen und ich kann hören. Ich kann's mit meinen Augen sehen und kann's mit meinen Ohren nochmal aufnehmen. Doppelt. Ja, ist das nicht genial? Seid ihr da noch nie drauf gekommen? Laut lesen. Such dir einen Platz, wo du laut lesen kannst. Gottes Wort, laut lesen. In der Bibel steht, und das altgriechische Glaubensbekenntnis beginnt mit der Aufforderung: Höre Israel und nicht lese Israel. Höre Israel. Paulus schreibt: Der Glaube kommt durch das Hören. Es ist wirklich ein Unterschied, ob wir Gottes Wort nur auf dem Papier sehen oder ob wir es auch hören. Probiert es doch einfach mal aus. Ihr werdet euch wundern. Ich habe hingeschrieben, eure Augen wären Ohren machen. Ich brauche immer so dumme Sätze. Lasst uns nicht nur laut lesen und langsam, sondern einzelne Worte wiederholen, Wortgruppen wiederholen. Spielt doch einfach mal mit den Wörtern. Hört sie euch an, hört sie euch ihren Klang an. Das macht Spaß. Alles Wesentliche zum Glauben ist eigentlich schon in den Evangelien gesagt. Es geht einfach nur darum, das zu verinnerlichen und das geht auch vor unserem inneren Auge. Wenn ich etwas lese und ich habe eine gesunde Fantasie, dann sehe ich Bilder vor mir. Ja, das ist ganz einfach. Blinde Bartimäus, Jesus kommt aus der Stadt heraus. Er sitzt am Weg. Ein Mann schreit. Hä? Männer schreien doch nicht. Doch, dieser Mann schreit. Was hat er für ein Gesicht? Wie geht Jesus mit ihm um? Verschiedene Szenen, wenn ich das lese, und dann wird das in mir lebendig. Ich dichte nichts hinzu. Es ist genau wie in einem Museum, wenn ich ein Bild betrachte. Ich schaue das, was auf dem Bild ist, was in dem Text steht, nicht mehr und nicht weniger. Aber ich lasse es auf mich wirken. Sicher kann man in Bilder Dinge hineininterpretieren, aber erstmal nur dieses Bild. Das wirkt auf mich. Was sagt mir dieses Bild? Wenn ich mir diese Kreuzigungsszene vorstelle, dann habe ich richtige Probleme mit meinen Empfindungen. Weil das geht schon rein. Man sich da so die Details, die zwischen den Zeilen stehen, so durch den Kopf gehen lässt. Und das prägt. Wenn man das verinnerlicht hat, wirklich verinnerlicht hat, dann steigt auch der Wert. Dann steigt der Wert von meinem Glauben. Dann steigt auch der Wert von dem, was Jesus für mich getan hat. Boah, ich habe noch so viel. Es ist aber schon Viertel vor. Ich habe auch dann auf die Uhr geguckt. Sorry. Wir können ja weitermachen. Aber ich sage nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Was unseren Glauben ausmacht, nicht diese Lüge. Du bist ein hoffnungsloser Fall oder irgendetwas. sondern ich habe ein neues Leben in Christus. Ich bin von Gott freigesprochen durch Jesus Christus. Ich kann alles tun durch Jesus Christus. Und wenn wir das verinnerlicht haben, er ist unser Herr. Mir kann nichts passieren. Innerlich, glaubensmäßig, äußerlich alles. Ich kann die Stelle verlieren, ich kann die Gesundheit verlieren, ich kann einen Autounfall haben. Alles menschliche Dinge, die uns in jedem Tag passieren. Aber dieser innerliche Anker, dieses, was wirklich hält, das muss innen drin sein. Das muss mir Tag und Nacht vor Augen sein. Das darf ich nicht verlieren. Und darüber muss ich reden. Das muss aus mir raus. Das muss so groß werden, meine ich, hätte Hefe. Das quillt auf. Irgendwann muss das aus der Form. Es kommt außen rum. Es kann nicht da drin bleiben. Und das wünschte ich mir so mit unserem Glauben, dass wir wieder aktiv werden, darüber reden in unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unseren Nachbarn, überall. Dieses Feuer wieder. Denn dafür sind wir da in dieser Welt. Für sonst gar nichts. Ich habe mir so oft gefragt, wofür bin ich noch auf dieser Welt? Um Häuser zu bauen, um irgendetwas zu machen, da wird in 100 Jahren niemand mehr von reden. Wenn ich das Evangelium verkündigt habe und Leute kommen zum Glauben, das hat die Ewigkeit verändert.